ARD.
¡Alto policía, levante la mano! Vacío por aquí. Sí.
Narcos, das Sinaloa-Kartell, El Chapo, Pablo Escobar. Wer an Drogen und vor allem an Drogenkrieg denkt, denkt wahrscheinlich erstmal an Mexiko und seine mächtigen Kartelle. Oder an das viele Kokain aus Kolumbien. Netflix und andere Streamingdienste haben dazu schon zahlreiche Serien produziert. Aber ein Land, das wahrscheinlich nicht jeder mit Gewalt, Bandenkriminalität und Drogenkrieg in Verbindung bringt, ist Ecuador.
Das hier ist wie eine Zeitbombe, die jeden Moment hochgeht. Betroffen ist die Gesellschaft weltweit, weil die Droge, die unser Land verlässt, die Menschen in anderen Ländern zerstört.
Ecuador galt eigentlich immer als sicher. Jetzt ist es das Land mit der höchsten Mordrate in ganz Südamerika. Allein im Januar wurden 750 Menschen umgebracht. Seit 2019 nimmt die Gewalt in dem kleinen Land an der Pazifikküste stetig zu. Geiselnahmen, Morde und Korruption. Ecuador ist mittlerweile zur Drehscheibe des internationalen Drogenhandels geworden. Wie konnte es so weit kommen? Was unternimmt die Politik gegen die Sicherheitskrise und welche Auswirkungen hat der Drogenkrieg in Ecuador auf Europa? Darüber spreche ich heute im Weltspiegel-Podcast mit unserer Südamerika-Korrespondentin Xenia Böttcher und mit Katrin Schmid aus dem ARD-Studio in Brüssel. Ich bin euer Host, Nathalie Amiri. So, und bevor es losgeht, noch ein kurzer Podcast-Tipp in eigener Sache. Seit dieser Woche schauen wir mit der ersten von 4 Folgen vom Weltspiegel-Podcast Extra verstärkt in die USA, denn seit Trumps Amtseinführung hat sich so einiges getan, wie ihr wisst. In der ersten Folge sprechen wir vertieft zu seinem radikalen Jobabbau und welche Folgen das für die Menschen in den USA hat. Hört gerne rein. Link ist in den Shownotes. Zunächst wollen wir unseren Blick nach Ecuador richten und das mache ich zusammen mit unserer Korrespondentin dort vor Ort, mit Xenia Böttcher. Hallo Xenia.
Hallo Nathalie.
Xenia, wir haben es am Anfang gehört, als der Polizist sagt, Ecuador ist wie eine Zeitbombe, die jeden Moment hochgeht. Wie konnte sich Ecuador in nur wenigen Jahren in so eine dramatische Richtung entwickeln? Wir sprachen ja vor ein paar Monaten schon mal über Ecuador, aber jetzt ist es wirklich ein Hotspot des internationalen Drogenhandels. Was ist da passiert? Das Land galt ja mal als sicher.
Ich glaube, es ist so ein Mosaik an Antworten. Wir haben eine Rekordproduktion in Kolumbien und die kommt durch eine Rekordnachfrage in Europa. Also der Markt Europa hat sich verändert und hat als Exportziel an Bedeutung gewonnen. So, das ist ein wichtiger Faktor. Und der andere ist der, also mit Abstand ist Kolumbien das größte kokainproduzierende Land. Und dort wurde der Drogenhandel bis 2016 durch die FARC-Guerilla kontrolliert. Da gab es hierarchische Strukturen und es waren die unmittelbaren und einzigen Ansprechpartner für die Familien, die dort, für die vielen kleinen Coca-Bauern, die Coca-Pflanze anbauen. Und dann gab es ja das eigentlich im Prinzip großartige Friedensabkommen 2016 und damit hat sich die bewaffnete Guerilla offiziell aufgelöst. Und dadurch ist dann aber ein Machtvakuum entstanden und wird gefüllt durch viele kleine andere Kartelle, kolumbianische und mexikanische Kartelle, die da einziehen. So, und die expandieren dann einfach, haben neue Routen, neue Märkte, neue Wege. Und Ecuador ist dann also als Transitland mit einbezogen worden. Ist zwar quasi auf der pazifischen Seite, und wenn es nach Europa soll, muss es ja eigentlich über den Atlantik. Ja, aber eben, es gibt den Panama-Kanal, es gibt eben andere Schiffsrouten, die man nehmen kann. Und so ist jetzt eben Ecuador auch das Haupttransitland geworden. Und ich habe mich ja mit einem Bandenmitglied gesprochen, weil mich ja die Innenperspektive interessiert. Und habe ihm genau die Frage gestellt, die du mir auch gestellt hast. Warum jetzt auf einmal? Und dann hat er mir das erklärt mit der Pandemie. Und hat gesagt, Ecuador ist kein wohlhabendes Land. Und manche Regionen sind, oder manche Stadtteile sind sehr, sehr arm. Und in der Pandemie haben viele Menschen ihre Arbeit verloren und damit ihre Lebensgrundlage. Und die müssen dann eine neue Einkommensquelle finden. Und dann kommt in dieser Zeit gerade kommt sozusagen das Drogengeschäft, die Drogenbanden und das Kokain nach Ecuador. Und dann schien es für viele einfach das Geschäft zu sein, in dem man schnell Geld verdienen kann. Es war das, wo es Jobs gab, während woanders die Jobs wegfielen. Und so ist das dann gekommen.
Wie kommt man an so jemanden ran wie Erik? Sprichst du den einfach an? Du warst ja auch bei Razzien dabei. Wie fühlt man sich da?
Also grundsätzlich ist es mir sehr wichtig, immer mit bei einem größeren Konflikt oder Problem mit allen Seiten zu sprechen und nicht nur über eine Gruppe zu sprechen, sondern es ist immer der Versuch da, an auch die Täter ranzukommen, die andere Seite, um zu verstehen, warum sie das tun, was sie tun. Und fangen wir mit den Gangstern an. Das läuft ja meistens dann über Kontakte von Journalisten vor Ort. Und es braucht jemanden, der, und das ist gar nicht mal so selten, habe ich festgestellt, der einfach auch Lust hat zu erzählen, was passiert. Entweder, weil sie stolz sind darauf, was sie tun, oder auch, wenn man merkt und wirklich spürt, das habe ich bei Erik auch gespürt, dass es sie auch bedrückt. Also, dass es sie selber gar nicht so glücklich macht, was sie machen. Und es eine Art Seelenentlastung ist, sage ich mal. Und du hast mich gefragt nach, wie das bei dem Polizeieinsatz war. Ich habe das Gefühl, man ist neugierig, wach, konzentriert und auch misstrauisch. Tatsächlich.
Misstrauisch wem gegenüber?
Dem, was da gerade passiert. Da ist zum einen die journalistische Neugierde, die treibt dich nach vorne. Mhm. Ne? Dass du sagst, ich will wissen, was werden wir da jetzt finden, was ist da los, wie läuft das alles. Dann natürlich die Sorge, die dich bremst, Vorsicht, das hier ist kein Abenteuerpark, das ist nicht Disneyland, das hier ist echt. Und dann, das ist das Misstrauen, die Gegenfrage, ist das echt oder ist das hier eine Show, die Polizei mit uns abzieht?
Also für euch inszeniert.
Um zu zeigen, ja, genau, es ist hier eine Show, die hier für uns abläuft, damit wir erzählen können, wie toll die Polizei arbeitet. Ne? Und in diesem Spannungsverhältnis, also da ist ganz schön viel los in dem Moment im Kopf. Und gleichzeitig muss man eben extrem konzentriert sein, weil man sich auch extrem schnell an das gewöhnt, was man sieht. Also dann crasht die Polizei die Tür auf und stürmt die Gebäude. Und man gewöhnt sich dann beim zweiten Mal, beim dritten Mal ist es schon irgendwie normal. Und dann geht man ein bisschen aus seiner Deckung raus. Man fragt sich dann, dürfen die das eigentlich so? Und was könnte uns da erwarten? Man sieht auch deren Stress. Also man sieht auch deren Stress und deren große Augen, die harte körperliche Arbeit, die sie haben. Und dann denkt man natürlich, reflektiert man über das, was man erlebt, dass man sagt, Mensch, die gehen hier, es ist ein richtiger Häuserkampf, die gehen von Haus zu Haus hinein, jedes Mal stürmen, jedes Mal nicht wissen, was werden wir finden. Aber das wird überhaupt nichts ändern. Also dieser Ort ist dann halt, okay, hat die Polizei gefunden, morgen ist die Droge an einem anderen Ort. Mhm. Und das weiß ich gar nicht, wie die Polizei da motiviert sein kann, ehrlich gesagt, weil mich hat das schon am ersten Tag, in den ersten 3 Stunden frustriert.
Das hast du irgendwann mal gesagt, in einem Interview, das ich gehört habe von dir, dass du gesagt hast, die Großen bekommt man nie und das ist wirklich frustrierend. Mhm. Also es ist eigentlich never-ending story dann.
Es ist eine Sisyphus-Arbeit und sie selber sagen oft, ob das jetzt in Mexiko war oder ob das jetzt hier ist, so ein Katz-und-Maus-Spiel, das eigentlich ein Spiel, also wie ein Spiel ist. Also wenn ich jetzt ganzen Punkte verknüpfe, ja, wenn man sagt, wir gucken nach Mexiko, Kolumbien, Peru, Ecuador. Ein Militärchef in Peru sagte mir, das Geschäft, das Drogengeschäft, das Kokaingeschäft hat sich atomisiert. Es hat sich in viele kleine Einzelteile zersplittert. Es gibt zunehmend nicht mehr die großen Kartelle mit den großen Drogenbossen, sondern eher sowas wie Broker, die bei den drogenproduzierenden Familien bestellen. Und dann organisiert halt einer, dass dann die Drogen irgendwie zu dem und dem Zeitpunkt, zu dem und dem Schiff gelangen. Und dann wird das weggeschickt. Es ist ja eh schon nicht gelungen, sagen wir mal so, wenn man einen großen Drogenboss rausgenommen hat aus dem Spiel, hat das ja nie dazu geführt, dass das Kartell aufgehört hat. Sondern es hat meistens zu einer Zersplitterung und einem neuen Krieg geführt, der meistens echt sehr brutal war. Aber jetzt ist es sozusagen zusätzlich atomisiert und man sagt, die Drogen kommen aus den verschiedensten Orten im Amazonas. Die Polizei weiß gar nicht, wo sie quasi hin soll, um dann immer diese kleinen Mengen an Kilo Kokain irgendwo zu finden, die irgendwo dann zusammenlaufen an einem bestimmten Ort. Und dann ein wichtiger Aspekt, die Drogenbosse sind ja oft durch Korruption geschützt. Das heißt, man weiß schon, wo die sind, aber es passiert halt nichts. Oder, und das ist, glaube ich, fast schon der Regelfall, sie werden doch verhaftet, landen im Gefängnis und betreiben das Geschäft von dort aus. Das ist schon fast der Regelfall. Das heißt, Gefängnisse sind häufig die Keimzelle und die Machtzentrale des Drogenhandels. Das muss man sich mal überlegen, das ist absurd. Das ist ja quasi ein Offenbarungseid eines Rechtsstaates.
Bevor ich mit dir, Xenia, noch weiter in den ecuadorianischen Drogenkrieg eintauche, möchte ich für euch noch einmal ein paar Fakten zu Ecuador zusammenfassen. Denn das Land ist natürlich viel mehr als Drogenkriminalität und Gangsters Paradise. Ecuador liegt an der Westküste Südamerikas, am Pazifik. Das Land hat knapp 18 Millionen Einwohner und ist etwa um ein Viertel kleiner als Deutschland. Auch Ecuadors Hauptstadt Quito ist etwas ganz Besonderes. Sie liegt nämlich auf 2850 Metern und ist damit die höchstgelegene Hauptstadt der Welt. Die Nachbarländer sind Kolumbien und Peru. Bekannt ist aber Ecuador vor allem für seine Natur. Der Amazonasdschungel, Vulkanlandschaften, die Anden, der Regenwald, traumhafte Strände und natürlich die Wildtiere auf den Galapagos-Inseln. Fun Fact: Ecuador hat als einziges Land der Welt die Rechte der Natur in der Verfassung festgehalten. Das heißt, dass die Bevölkerung ein Recht darauf hat, in einer gesunden Umwelt zu leben. Heißt im Umkehrschluss, man kann klagen, wenn etwas gemacht wird, was der Natur schadet. Und kulturell ist Ecuador indigen geprägt. Der Großteil der Bevölkerung spricht Spanisch, aber zusätzlich gibt es über 50 indigene Sprachen. Also ein echt spannendes und vielfältiges Land. Umso heftiger, Xenia, wenn man sich anschaut, was dort in den letzten Jahren passiert ist. Ecuador galt ja mal als Insel des Friedens, im Gegensatz zu anderen Ländern in der Region. Jetzt herrscht dort aber ein wirklich dramatischer Drogenkrieg. Die Mordrate war im letzten Jahr die höchste in ganz Südamerika. Das ist schon krass. Wie mächtig sind die Banden und Gangs jetzt in Ecuador?
In Ecuador, würde ich sagen, wird momentan ganz stark um das Revier gekämpft. Das heißt, man müsste gucken, was sich da jetzt dann quasi in den kommenden Jahren verfestigt. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass hinter den Banden stecken wirklich große Kartelle im Augenblick noch, wie zum Beispiel das Sinaloa-Kartell aus Mexiko. Oder es gibt kolumbianische Kartelle oder eben auch albanische, um den Bogen zu unserem Kontinent zu schlagen. Und du musst halt, ist ja klar, im Drogengeschäft steckt unglaublich viel Geld, Milliarden von Dollar. Damit lässt sich jede Ebene im Staat bestechen. Vom Richter über den Staatsanwalt, den Polizisten, den Politiker. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder korrupt ist. Man weiß, es sind welche, man weiß nicht, wie viele. Und das schafft ein Klima des Misstrauens im ganzen Rechtsstaat. Also, kurzum, das Geld sorgt dafür, dass die Banden und Gangs in Ecuador sehr mächtig sind. Und sie haben das Geld für Waffen. Und mit diesen Waffen können sie, das sind Kriegswaffen, mit denen sie sozusagen die Polizei und das Militär konfrontieren. Mächtig sind sie.
Aber sag mal, der noch amtierende Präsident Daniel Noboa hat ja dem organisierten Verbrechen eigentlich den Krieg erklärt. Er hat ja Massenverhaftungen angeordnet, mehrfach hat er den Ausnahmezustand ausgerufen und auch dem Militär damit besondere Rechte gegeben. Hat er mit seiner Strategie dann also keinen Erfolg bis jetzt?
Im ersten Moment sah es so aus, als ob er Erfolg hätte mit seiner Militarisierung. Er hatte die Kartelle zu Terrororganisationen erklärt und hat dem Militär und im Prinzip auch der Polizei, aber vor allem dem Militär freie Hand gelassen für den Kampf. Im ersten Moment sah es so aus, als ob es friedlicher würde innerhalb von Gefängnissen, wo es öfter zu eben Aufständen, Massakern und Kriegen kam. Davon hört man heute jetzt weniger. Und auch die allgemeinen Mordraten gingen zunächst einmal zurück, aber in der letzten Zeit sind sie wieder heftig angestiegen. Das heißt, der Januar war der blutigste Januar bislang. Mir hat auch mein Kontaktmann, das Bandenmitglied Eric, gesagt, dass es zunächst eine Verunsicherung gab in der kriminellen Szene, weil das Militär überall war und man erstmal gucken musste, wie gehen die vor. Aber dann hat man sich angepasst.
Für eine Weile war der Drogenhandel kompliziert, aber mit der Zeit haben wir uns angepasst. Die Organisationen haben neue Wege gesucht und gefunden, um die Drogen zu schmuggeln.
Und dann ging der Kampf um das Revier innerhalb der rivalisierenden Banden wieder von vorne los und das führte dann wieder zum Kreislauf des Todes.
Politisch gesehen ist ja auch ziemlich viel los in Ecuador. Im April steht die Stichwahl zwischen dem amtierenden Präsidenten und seiner linken Herausforderin Luisa González an. Kannst du die politische Situation für uns mal einordnen? Wird mit Luisa González irgendwas besser oder ist es eigentlich egal, wer Präsident oder Präsidentin wird?
Also wenn du mich jetzt fragst, wenn du mich, Xenia, fragst, ist mein Eindruck, dass es ziemlich egal ist, wer Präsident wird, aber ich kann mich ja irren. Also Noboa ist vor ungefähr anderthalb Jahren ins Amt gekommen, jüngster Präsident, Sohn vom reichsten Mann in Ecuador, der ein Bananenhandels-Tycoon ist. Der musste sich relativ schnell mit diesem Thema der Korruption und dem organisierten Verbrechen dann auseinandersetzen. Er ist der jüngste Präsident und hat sich selber als Mitte-Links bezeichnet. Aber das würde jetzt kein Politikwissenschaftler so stehen lassen. Er würde sagen, die Politik, die er macht, ist eher klassisch populistisch, also einfache Antworten auf drängende Fragen. Er verspricht die harte Hand gegen das organisierte Verbrechen, erhöht die Polizeipräsenz. Man würde also sagen, er ist eher konservativ. Ihm gegenüber steht Luisa González, die ist eine Sozialistin. Sie ist Ziehtochter des ehemaligen, bei manchen Gruppen noch populären Präsidenten Rafael Correa. Sie ist eine Sozialistin. Beide haben versprochen, das organisierte Verbrechen anzugehen. Aber der eine macht das eben, sage ich mal, militärisch mit der harten Hand. Und die andere sagt, wir müssen in Erziehung und Bildung investieren und es schaffen, die Korruption zu beenden. Also schwierig, wirklich schwierig.
Xenia, du berichtest ja aus der gesamten Region und hast diese gesamten Länder im Überblick. Gibt es vielleicht in einem anderen Land, in dem Drogen vorherrschend waren, die Kriminalität hoch war, auch etwas, hat sich da irgendwo was zum Positiven verändert? Gibt es irgendeine Lösung?
Im Augenblick sehe ich diese Lösung nicht. Also auch in Mexiko, wo man versucht hat zu sagen, die Gewalt, also die harte Hand bringt nichts und man kann Feuer mit Feuer nicht bekämpfen, sondern muss eben in Bildung und eine gerechtere Gesellschaft investieren, wo mehr Lebenschancen auch für die sozial Schwachen sind, hat es nicht dazu geführt, dass die Drogenkriminalität aufgehört hat. Ich denke eher, das Problem liegt in den nachfragenden Ländern. Also natürlich ist ein Problem die fehlenden Lebenschancen. Und das andere ist, man muss in den nachfragenden Ländern, eben den USA, Brasilien oder eben Europa schauen, dass man dort auch etwas gegen die Nachfrage tut. Denn mir ist völlig klar, es ist ja die Nachfrage aus den USA und die Nachfrage aus Europa, die dafür sorgt, dass in Kolumbien und in Peru so viel produziert wird, was dazu sorgt, dass es Kartelle und Banden gibt, die den Rechtsstaat zerstören. Noch habe ich keine Lösung dafür gesehen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Wir sehen ja eigentlich das ganze Gegenteil.
Das heißt, wir müssen einfach ein bisschen mehr nach Schokolade fragen.
Wenn man so will, müsste man mehr nach Schokolade fragen. Man könnte natürlich, es gibt dann immer wieder so Stimmen, die sagen, ja, vielleicht müsste man Drogen einfach legalisieren, dann würde man diesen Markt zerstören.
Denkst du, das wäre eine Lösung?
Letztendlich wurde mir schon sehr häufig gesagt, dass es auch keinen echten politischen Willen geben würde, das zu ändern, weil viele Ökonomien von dem Drogengeld und dem Drogenhandel im Prinzip abhängig sind. Das heißt, diese Länder in Lateinamerika haben zum Beispiel keine andere Industrie. Und damit irgendwie Devisen reinkommen und Dollar reinkommen etc. pp., braucht es eben den Drogenhandel. Und deswegen gäbe es gar keinen tatsächlich ernsten politischen Willen. Und dadurch wird die Polizei in Durán weiter von Haus zu Haus ziehen und kleine Fische fangen.
Vielen Dank dir für diese Einblicke, Xenia, und deine Arbeit dort.
Ganz lieben Dank auch an euch.
So, und jetzt sind die Drogen auf dem Weg nach Europa und werden weiter verteilt. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Brüssel, Katrin Schmid. Hi, Katrin.
Hi.
Katrin, mit Xenia haben wir gerade viel über die echt verheerende Situation in Ecuador gesprochen. Wie viel spürt man von diesem Drogenkrieg in Europa? Hat sich was verändert, seit Ecuador so kräftig mitmischt?
Also wahrscheinlich werden wir in Europa nicht so ganz kurzfristig diese Veränderungen spüren. Aber was man hier auf jeden Fall sagen kann, Jahr für Jahr kommen mehr Drogen, vor allem Kokain, aus Südamerika in Europa an. Das kann man sich ein bisschen ablesen aus den Zahlen, wie viel Kokain sichergestellt wird beispielsweise an den großen Häfen. Und das ist vor allem eben Antwerpen und der größte Seehafen in Europa, das ist Rotterdam. Und dort Jahr für Jahr kriegen wir die Bilanz hier, werden auch eingeladen, wenn die vorgestellt wird aus dem Studio Brüssel und können uns das auch vor Ort angucken, wie man sagt, okay, wir haben so und so viele Tonnen, also 120 Tonnen in Antwerpen und dann nächstes Jahr wieder nochmal 10% mehr. Also das ist das, was man gefunden hat. Aber man kann eben auch sagen, der Preis auf der Straße für Kokain in Europa, der ist halt nicht gestiegen und daraus ziehen die Experten den Schluss, dass die Menge auch steigt. Deswegen, wenn man mehr findet, ist also offensichtlich auch mehr angekommen, sodass es eben auch keine Preisausschläge gibt. Das ist das, was wir hier in Europa spüren. Vielleicht nicht die kurzfristige Reaktion auf so einen Drogenkrieg, aber in der Tendenz ganz klar.
Weißt du, wo genau am meisten Drogen von Ecuador nach Europa ankommen?
Also in Rotterdam werden immer die größten Mengen sichergestellt, zusammen noch mit ein paar kleineren niederländischen Häfen. Vlissingen zum Beispiel kennt kaum einer, aber ist auch sehr weit vorne, wenn es darum geht, Drogen sicherzustellen, weil offensichtlich auch viel dort ankommt. Das ist das meiste. Antwerpen kurz danach und ein paar andere kleine belgische Häfen, nochmal wie Seebrügge oder kleinere belgische Häfen, sagen wir so wie Seebrügge, die zusammengenommen, da kommt am allermeisten an, ja.
Hast du eigentlich Einblicke, wie die Beamten die Drogen finden? Ich weiß es nur von Hamburg, da gibt es ungefähr 8 Millionen Standardcontainer, die pro Jahr ankommen. Ich meine, wie will man in den ganzen Häfen in Europa das kontrollieren? Weißt du, wie die arbeiten, die Beamten dort?
Ja, also das kriegen wir auch ganz regelmäßig immer wieder vorgeführt, wenn hier auch so eine Bilanz gezogen wird. Und da ist man wirklich auch extrem stolz, muss man sagen, so in Antwerpen und Rotterdam, auf die Technik, die man da inzwischen parat hat, um Container zu scannen, immer feinporiger. Was man aber auch sagen muss, du hast ja gerade auch die Menge der Container in Hamburg genannt. Es wird natürlich nie dazu kommen, dass man jeden Container kontrollieren kann. Das ist überhaupt nicht denkbar. Also wenn ich an Antwerpen, mehrfach habe ich da am Hafen gestanden, das ist groß wie 20.000 Fußballfelder, alles voller Kräne, Container. Man kennt die Bilder auch aus Hamburg. Das geht nicht. Das geht auch wirtschaftlich nicht, weil es ist ja auch ein Zeitverzug dann zum Teil. Also da ist die Wirtschaft auch lange dagegen gewesen, dass man wirklich alles durch die Kontrollen schickt. Jetzt gibt es natürlich noch ganz viele andere Methoden, wie gesagt, auf die ist man auch relativ stolz. Ich habe neulich mal so eine Show mitgemacht, wie zwei Taucher in ein Riesenbassin abgestiegen sind und uns gezeigt haben, wie man an den Schiffsrümpfen, also von diesen Riesenpötten entlang taucht, um alles abzuklopfen mit verschiedensten Geräten und mit Scanner, weil zum Beispiel eine Methode ja auch häufig ist, wirklich unter Wasser an den Schiffsrumpf da noch was ranzuschweißen und da die Drogenpäckchen zu verstecken. Also auch da gehen Taucher runter, kontrollieren, aber das kann eben ja immer nur stichprobenartig sein. Aber immerhin, man findet, wie gesagt, auch immer mehr. Das liegt auch vor allem an den besser werdenden Kontrollen.
Was ist mit den Banden? Wie ist der Drogenhandel in Europa organisiert?
Ich kann aus hier Sicht, wie ich die Politik in Brüssel beobachte und wie man sich dort dazu äußert oder auch zum Beispiel mit Europol oft im Kontakt bin, sehen erstmal, die sind sehr, sehr gut organisiert. Das muss man mal vorweg schicken. Und zum Beispiel in der EU-Politik sagt man auch, also es ist inzwischen mit die größte Bedrohung für uns alle in Europa, für die Sicherheit in Europa. Und man stellt die Drogenkriminalität, die nämlich fast immer der Grund ist von organisierter Kriminalität, so wird es definiert, auf eine Stufe mit Terrorismus. Also die größte Bedrohung, die wir irgendwie haben. Und die Bilanz ist auch so, also die Hälfte aller Tötungsdelikte in der EU, die hängen direkt mit Drogenhandel zusammen. Und darüber hinaus sind die Banden natürlich für Schießereien verantwortlich, für Bombenanschläge. Wir haben das sehr oft in Belgien und in den Niederlanden, dass wir das wirklich sehen. Man kann wirklich sagen, das ist auch in gerade in Belgien und in den Niederlanden sind diese Drogenkriminalität ist wahnsinnig tief in die Gesellschaft eingesickert, in Wirtschaft und wirklich in die Gesellschaft. Und wir haben mehrere Fälle gehabt. Es wurde hier ein Investigativjournalist ermordet vor ein paar Jahren, der im Drogenmilieu recherchiert hatte. Wir hatten es so, dass der jetzt nicht mehr, aber der ehemalige belgische Justizminister van Quickenborne, der sollte entführt werden. Also man hat wirklich Menschen festgehalten, die vor seinem Haus Waffen, Kalaschnikows im Auto hatten, die konkrete Pläne hatten, ihn zu entführen, weil er sich also auch auf die Fahnen geschrieben hatte, gegen das Drogenmilieu vorzugehen. Also wirklich massive Eingriffe auch. Wir hatten es gerade, ist 2-3 Wochen her, dass an 3 Abenden in Folge in Anderlecht, südwestlich von Brüssel, in der Metrostation geschossen wurde. Im Beisein, fast unmittelbar, von Polizei, die nicht eingreifen konnte, Behörden, die irgendwie das ahnen, aber in dem Fall nichts machen konnten und im Zweifel so Statements dann auch rauskamen wie, ja, dass wir sind uns das Problem bewusst, hier werden offensichtlich Drogenreviere neu abgesteckt, weil sich da irgendwie was in der Führung verändert hat und so. Und man sagt so, okay, wow, ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt fast schon niedlich zu dem, in Anführungszeichen niedlich zu dem, was Xenia erzählt. Aber ich meine, dass wir reden jetzt über Belgien und Niederlande.
Mitten
und
in Europa.
Die belgische Innenministerin, die sagt immer, ja, die sagt immer, also noch leben wir ja nicht in einem Drogenstaat, aber wir müssen echt viel tun, damit es so bleibt. Und wenn man die so hört, denkt man sich immer so, okay, krass, ne? Manchmal hat man das nicht so vor Augen.
Warum ist Europa für den Drogenhandel so beliebt?
Tja, also ich denke mal, wir können uns das vor allem so erklären. Ich meine, Europa ist der größte und reichste Binnenmarkt der Welt. Also wir haben einfach die Kaufkraft hier in Europa wahrscheinlich wie sonst nirgends und die Bereitschaft offensichtlich, das für Drogen auszugeben. Es gibt ganz offensichtlich die Nachfrage, jetzt nicht nur in Bezug auf Kokain, wo wir meistens schon drüber gesprochen haben. Es gibt auch hier gerade auch in Belgien neue Drogen, die gerade zum Riesenproblem werden. Also so Ketamin wird ständig am Flughafen gefunden und die Mengen, davor warnen die Behörden jetzt immer, die belgischen Zollbehörden, ständig jeden Monat beschlagnahmen wir mehr Ketamin, so eine Art Partydroge. Aber gerade natürlich mengenmäßig ist es vor allem das Kokain und die Nachfrage scheint hier eher zu wachsen. Wenn es die nicht gäbe, hätten wir natürlich auch diese Mengen hier nicht. Und ein entscheidender Punkt vielleicht, der auch noch dazu kommt, und ich sagte es schon, Binnenmarkt, wir haben natürlich auch keine Grenzen mehr, keine Grenzkontrollen mehr im Schengen-Raum. Das heißt also, ich denke, der, so kann ich mir das erklären, der Aufwand hält sich dann offensichtlich insofern in Grenzen, als dass, wenn man es denn einmal reingeschafft hat nach Europa, einem riesigen Markt man vor Augen hat und riesige Möglichkeiten entdeckt dort. Das sind mehrere Argumente, die für Europa sprechen. Aber ich meine, am Ende der Dreh- und Angelpunkt ist die Nachfrage. Solange wir die haben, wird es immer attraktiv sein.
Wird weiter produziert werden.
Klar.
Katrin, du bist ja auch Host vom EU-Podcast.eu, den ihr in Brüssel produziert. Da spielen ja immer wieder die aktuellen Themen der EU-Politik eine große Rolle. Also ihr kriegt ja wirklich alles mit und habt wahrscheinlich auch gerade gut zu tun. Was meinst du denn zum Thema Drogenpolitik in der EU? Welche Politik verfolgt die EU? Du hast ja gesagt, das ist ein echt riesengroßes Problem, aber in der EU wird viel gemacht, aber irgendwie kriegt man das Ganze ja nicht wirklich in den Griff, oder?
Nee, das scheint so, dass man es nicht wirklich in den Griff bekommt. Also man rüstet wirklich ja an den Häfen auf, was aber dann auch dazu führt, muss man auch nochmal sagen, also Antwerpen, Rotterdam und dann mit Abstrichen auch Hamburg sind die Haupteinfallstore für Kokain. Aber je mehr dort aufgerüstet wird in Sachen Kontrollen, desto mehr wird natürlich ausgewichen auf kleinere Häfen, sei es schwedische, polnische oder Le Havre zum Beispiel, auch ein paar spanische Häfen. Also das ist den Drogenbanden aus Südamerika ja wahrscheinlich auch egal, wo sie ankommen. Für sie geht es ja nicht um einzelne Staaten, sondern eben um ganz Europa. Insofern kämpft man ein Stück weit, so heißt es hier oft auch, gegen Windmühlen, wenn man so sagen möchte. Und trotzdem ist es hier alternativlos, diesen Kampf auch aufzunehmen auf mehreren Ebenen. Und ich denke, darauf zielt ja auch so ein bisschen deine Frage. Also erstmal, klar, Drogenpolitik, da denke ich an ja den großen Bereich irgendwie auch Gesundheitspolitik und so weiter. Also das, muss man sagen, ist nichts, was die EU regelt. Die EU kann jetzt wirklich das eher auf einer sicherheitspolitischen Ebene anfassen. Also was wir hier ganz viel gesehen haben, sind Initiativen. Das ging letztes Jahr nochmal richtig los, Anfang 24, weil dort auch die Belgier die Ratspräsidentschaft der EU übernommen haben. Also alle halbe Jahr hat ja ein anderes EU-Land den Vorsitz hier für die ganze Gruppe, mehr oder weniger. Und die Belgier sind natürlich hochinteressiert an diesem Thema und haben den Kampf gegen Drogen ganz oben auf die Agenda gesetzt. In der Folge gab es also extrem viele Delegationsreisen der Innenkommissarin, aller Innenminister, dann war da auch Nancy Faeser dabei aus Deutschland, die SPD-Innenministerin zum Beispiel, die immer wieder nach Südamerika gereist sind und solche ja, Gipfel veranstaltet haben, wo man sich da weiter austauscht, wo es vor allem natürlich auch um Informationsaustausch geht, um auch nochmal mehr einen Dreh reinzubekommen, dass man vielleicht auch schon weiß, was unterwegs ist nach Europa, um es gezielter abfangen zu können und all diese Dinge. Das steckt ein Stück weit auch, ich denke, immer noch auch in der Anfangsphase, aber absolut ausbaufähig. Und da haben ja auch die Südamerikaner ein massives Problem dran, mit der Hilfe, vielleicht auch der finanziellen Hilfe aus Europa härter gegen dieses Problem vorgehen zu können. Dann gibt es andere Initiativen wie die Europäische Hafenallianz zum Beispiel. Da haben sich jetzt auch im vergangenen Jahr 20 Hafenbetreiber aus der EU, natürlich die größten mit dabei und natürlich auch Hamburg mit dabei, zusammengetan, um auch den Informationsaustausch zu verbessern. Best-Practice-Beispiele, so simpel wie es klingt, auszutauschen, wie man wo vorgeht, wie man am effektivsten kontrolliert, wie man, und das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch gegen Korruption im Hafen vorgeht. Also es ist ja immer so, dass wenn Banden organisieren, dass das Koks in den Hafen nach Antwerpen kommt, muss es jemanden geben, der es dort abholt und der muss wissen, wo der Container denn ankommt. Dafür braucht er im Zweifel, um es mal ganz simpel zu erklären, jemand, der im Hafen arbeitet, der dafür sorgt, dass dieser Container vielleicht auch so nah am Zaun steht, dass man da besser rüberkommt oder dass man einen Hinweis bekommt, welcher ist es dann. Also all diese Geschichten, das haben sehr viel mit Korruption zu tun, mit Gewalt auch gegen Hafenarbeiter. Da muss man halt unendlich viele Erfahrungswerte auch zusammentragen, wie man dem am besten Herr wird, ohne wahrscheinlich das ganz lösen zu können.
Vielen Dank, Katrin, für die spannenden Einblicke, wie sich dieses Drogenbusiness in Europa ausweitet. Danke dir.
Sehr gerne, Nathalie. Hat viel Spaß gemacht.
Und wer mehr über das Drogengeschäft und seine Hintermänner erfahren möchte, dem empfehle ich den Podcast Das Wissen. Denn auch in Deutschland gibt es eine Kokainmafia. Wie diese sich in deutsche Kommunen einnistet, Behördenmitarbeiter besticht und Geschäftsleute unter Druck setzt, hört ihr in der Folge Kokain, wie Mafiakartelle deutsche Städte unterwandern. Den Podcast findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek, aber auch überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes. So, und das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne ein Sternchen. Das hilft, dass auch andere unseren Podcast leichter finden können. Und natürlich gerne direkt abonnieren, damit ihr keine Folge von uns verpasst. Das war's von mir, Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Stefan Jentsch, Nils Kopp und Eva Münch. Produziert hat Anja Beusterin. Bis zum nächsten Mal.